Die TURI 2 Podcast-Wochen. Alles über Podcasts für Kommunikationsprofis. Präsentiert von 7One Audio. Podstars bei OMR. Und Zeit Online. Online unter turi2.de/podcastwochen.
TURI 2 Clubraum. Der Live-Podcast über Medien, Wirtschaft und Politik.
Willkommen im Clubraum. Markus Tranto, der Chefredakteur von TURI 2, ist natürlich wieder hier bei uns. Und wir haben heute eine Premiere.
Genau, liebe Aline von Drateln, unsere Moderatorin heute in diesem Clubraum, natürlich auch in den TURI 2 Podcast-Wochen. Und das ist die Premiere. Die starten nämlich in dieser Woche. 8 Wochen lang bis zum Erscheinen der TURI 2 Edition 19 mit dem Schwerpunkt Audio machen wir hier Vorprogramm. In der Edition geht es um Podcasts, um Radio und um Stimme. Und in den Podcast-Wochen, wie der Name schon sagt, allein um Podcasts. Vom Konzept über die Vermarktung bis zur Produktion.
Wir machen hier Vorprogramm. Das klingt super, als wären wir so die coole Vorband, die man erst noch entdecken muss. Finde ich großartig. Und das, obwohl wir hier zum Auftakt heute mit einem Millionär sprechen, einem Podcast-Millionär nämlich. Ja, da lacht er schon. Ich freue mich sehr. Richard Hemmer ist hier bei uns. Fast 2 Millionen Downloads haben die letzten Folgen deines Podcasts, die du zusammen mit deinem Kollegen Daniel Messmer betreibst. Geschichten aus der Geschichte heißt er. Ich muss allerdings ein bisschen relativieren. Ich glaube, fast die Hälfte dieser Downloads geht aufs Konto unseres Herausgebers Peter Turi. Der ist ein Riesenfan.
Der sehr größte gut. Fan.
Ja. Richard, in einem kurzen Satz vorweg, sozusagen als Küchenzuruf. Was ist die Geschichte hinter eurem irren Erfolg?
In einem Satz, sagst du?
Das war schon. Glaub, vielen Dank.
Also ich glaube, das Geheimnis ist einfach, dass wir es so regelmäßig immer gemacht haben und eigentlich immer auf dieselbe Art und Weise und so gut wie nichts verändert haben. Also die Leute lieben es, wenn sie sich auf was verlassen können, und die Leute können sich einfach seit fast 7 Jahren jetzt darauf verlassen, dass jeden Mittwoch eine neue Folge Geschichten aus der Geschichte kommt, und das ist die halbe Miete, glaube ich.
Das glaube ich dir
auch. Du bist nicht nur Podcaster, lieber Richard, du bist auch waschechter Historiker und weißt deswegen auch, worüber du sprichst. Du warst auch mal historischer Berater für Film und Fernsehen und du warst Content Manager für einen Papierhersteller. Jetzt seit 2021 ist euer Podcast Geschichten aus der Geschichte dein Hauptberuf, auch der von Daniel. Ganz kurz vorweg, fühlt sich der Podcast jetzt eigentlich noch nach Hobby an oder ist er inzwischen Arbeit?
Nein. Kein Hobby mehr. Also natürlich ist es Arbeit, aber es ist die Art Arbeit, die ich mag. Also wo ich auch gar nicht so einen großen Unterschied mache zwischen Arbeit und allem anderen, weil ich eigentlich eh die ganze Zeit nur über den Podcast nachdenke. Also jedes Mal, wenn eine Folge fertig ist, bin ich eigentlich schon dabei, mir rauszusuchen, was ich als nächstes mache oder Bücher dazu zu lesen und solche Dinge. Aber ich habe das in irgendeinem anderen Interview einmal als so genannt, dass es ist, wie wenn ich in Pension wäre. Weil im Grunde genau die Dinge machen kann, die ich wahnsinnig gern mache, und ich kann mir tatsächlich keinen anderen Job vorstellen, wenn ich einen Job machen muss, den ich lieber machen würde als das.
Ach, großartig. Wir werden noch ganz viel in den nächsten 45 Minuten über dich und natürlich über euren großartigen Podcast sprechen. Vorweg allerdings, und das ist ja auch das Gute, kann ich sagen, der Stoff für euren Podcast wird nicht ausgehen, denn Geschichte passiert jeden Tag. Hier sind
die Themen der Woche.
Das Sommerloch, das sah auch mal anders aus, ne? Zumindest bei uns bei TURI 2. Dieser Sommer ist voller Umwälzungen, von der ARD bis zu RTL. Jetzt sprechen wir aber erstmal über die vergangene Sommerwoche, und zwar durch die Augen, aus den Augen unseres Gastes Richard Hemmer. Richard, was hat dich diese Woche gefreut?
Also ich habe einen sehr interessanten Artikel gelesen über Elon Musk und seine Art und Weise, wie er Twitter verwendet, und nicht nur wie er Twitter verwendet, sondern wie die Medien drauf aufspringen, wie er Twitter verwendet. Und ich finde, es ist halt das erste Mal, dass darüber gesprochen worden ist, beziehungsweise geschrieben worden ist. Aber ich finde, es schadet nicht, wenn man das so oft wie möglich wiederholt, weil es ganz wichtig ist eigentlich nicht nur für Twitter an sich, für das Unternehmen und sonst wie, sondern auch für die Art und Weise, wie wir alle Twitter wahrnehmen und Twitter verwenden. Also nur um kurz auszuholen hier, vielleicht nicht, dass es ausartet, aber ich verwende Twitter seit 2006, also seit Ewigkeiten.
Ganz early Adopter.
ziemlicher Early Adopter, ja. Und für mich war Twitter immer und ist es eigentlich noch immer so ein Outlet, wo ich eigentlich schreibe, was ich will und mir also so ein bisschen meine Online-Persona kreiert habe, wenn man so will. Und es hat sich wahnsinnig entwickelt in den letzten 15 Jahren. Und ich habe das Gefühl, dass es sich eben vor allem aufgrund der Art und Weise, wie jemand wie Elon Musk wahrgenommen wird auf Twitter, dass es sich nicht zum Besseren verändert hat. Und ich glaube, es ist wahnsinnig wichtig, hier auch immer wieder darauf hinzuweisen, dass Twitter mehr ist als einfach nur so eine Plattform, wo man sieht, was für einen Unsinn irgendein Bekannter jetzt gerade als letztes rausgehört hat und versucht es dann zu analysieren, sondern dass man es weiterhin einfach als diese Plattform wahrnimmt, die in erster Linie einfach ein Backchannel für wahnsinnig viele Menschen ist, ja. Wo sie nebenher ihre Sachen machen und das im Hintergrund läuft Twitter und das, diese, wie soll ich sagen, schon fast Fetischisierung von allem, was Elon Musk raushaut, das tut Twitter nicht gut und es tut wahrscheinlich auch allen anderen Menschen nicht gut.
Ich weiß gar nicht, ob ich dem zustimmen würde, dass es Twitter nicht gut tut als Unternehmen. Ich glaube, die leben ja durchaus davon, dass jemand so unglaublich viel Aufmerksamkeit auf sich zieht. Ich kann dir aber total zustimmen, dass es nervt, einerseits. Andererseits muss ich natürlich auch sagen, ich als Journalist gehöre ja zu denen, die da drauf springen, ne? Also wir covern bei Turi 2 ja auch öfter mal Tweets von Elon Musk und diese Woche hat er wieder irgendwas ausgehauen. Ich glaube, dass er Manchester United kaufen wollte oder sowas. Und da muss man sich natürlich immer überlegen, bringt man das als Journalist, bringt man das nicht als Journalist? Weil das, was er schreibt, hat oft ja Auswirkungen auf das wirkliche Leben. Und deswegen...
Naja, aber ich glaube halt, dass es vor allem Auswirkungen auf das richtige Leben hat, weil es die ganze Zeit gecovert wird. Also, natürlich, er hat seine Millionen Follower und so weiter, aber ich glaube, es reicht, wenn die das sehen und man muss es dann auch nicht noch zusätzlich multiplizieren, vor allem, weil es halt auch keinen Mehrwert an sich bietet. Gut, vielleicht sorgt es dann dafür, dass der eine oder der andere Kurs fällt oder steigt, aber das pendelt sich ja wieder ein und jeder erkennt eigentlich, dass das Ganze halt mehr Smokescreen als sonst was ist.
Ich glaube, man kann das Ganze runterbrechen auf diesen schönen, bekannten Satz: Stop, make stupid people famous, richtig? Und solange Elon Musk nicht twittert, dass er gerne Turi 2 kaufen will, versuche ich ihn auch weitestgehend zu ignorieren. Was hat dich denn diese Woche geärgert, Richard?
Also es gibt diese Meldung, dass HBO bzw. HBO Max jetzt 70 Stellen abbaut und das Ganze quasi über die Firma, die ja relativ neu jetzt zusammengeschlossen ist, wurde, Warner Brothers und Discovery. Und für mich ist das nur so ein bisschen Ausdruck einer Entwicklung, die ja angefangen hat, seit Warner Brothers übernommen worden ist von Discovery Plus, heißt es, glaube ich, offiziell. Und mich ärgert es deswegen, weil Warner Brothers und HBO eigentlich wahnsinnig gute Dinge gemacht haben und über diesen Merger in den letzten paar Monaten merkt man, dass so viel schiefgegangen ist, beziehungsweise so viele schlechte Entscheidungen getroffen worden sind, die wahnsinnig schlechte Auswirkungen vor allem für Warner haben, weil berühmte Regisseure, die eigentlich immer dort gedreht haben, die drehen jetzt nicht mehr für Warner Brothers und HBO, das immer sehr viel Qualität geboten hat, wird jetzt so ein bisschen unterwandert durch die Dinge, die gepusht werden. Und dieser Stellenabbau ist, glaube ich, ein direktes Resultat auch, beziehungsweise reiht sich irgendwie ein in diese schlechten Entscheidungen, die in den letzten paar Monaten getroffen worden sind. Und als Filmfan und jemand, der qualitätsvolle Produktionen liebt, ärgert mich sowas.
Kann ich total gut verstehen. HBO wurde, glaube ich, sehr bekannt hier dann auch in Deutschland durch Sex and the City in den, wann war denn das, so Jahrtausendwende ungefähr. Guckst du viel Fiction dann auch, also Non-Fiction und so Dokumentation, kann ich mir bestens vorstellen, wie du das dir reinziehst. Aber bist du Cineast?
Ach, Cineast bin ich nicht. Das ist mal ein bisschen hochtrabend, aber... als Cineast würde ich mich nicht bezeichnen, aber jemand, der gern viel Filme schaut und Cineast deswegen auch nicht, weil ich auch gern viele Filme schaue, die objektiv gesehen nicht als wahnsinnig gut oder hochwertig gelten. Ich bin ein großer The Rock-Fan, also Dwayne The Rock Johnson. Ich habe jeden seiner Filme gesehen, obwohl keiner seiner Filme jemals so irgendeinem Cineasten als hochwertiges Kino
alles
betrachtet
klar. So, das ist schon meine
aber
Meldung, das hat mich gewundert.
Aber gute Unterhaltung.
Und was hat dich diese Woche gewundert, Richard? Anmeldungen?
Die Meldung, dass sich die, und das ist jetzt wieder Film und so weiter, dass sich die Academy bei der Apache in Sachin Littlefeather entschuldigt hat für das, was passiert ist, nachdem sie den Oscar für Marlon Brando entgegengenommen hat. Also ja. Ihr kennt sicher diese Geschichte. Und mich hat es deswegen gewundert, weil es wahnsinnig spät kommt vor allem. Ja. Also das ist eine Sache, die eigentlich dort vor Ort stattfinden hätte sollen, wo, also ich weiß nicht, ob ihr die Hintergründe noch mehr kennt, aber es ist ja so, dass zum Beispiel John Wayne sie fast von der Bühne ziehen wollte und er zurückgehalten werden hat müssen. Und John Wayne hat sich ja herausgestellt, beziehungsweise war damals auch schon klar, ist ja ein ziemlicher Nationalist und Rassist gewesen. Und ich finde, so eine Entschuldigung dann nach 50 Jahren rauszuhauen, ist ein bisschen schwierig.
Ja, späte Reue, das ist so eine Sache, ne? Da kann man dann auch nicht mehr erwarten, dass die Oscar Academy dafür noch irgendwie Applaus bekommt, sondern da ist das Kopfschütteln, glaube ich, genau richtig. Aber ich finde, es zeigt am Ende, wie konservativ, wie verknöchert und auch wie wenig veränderungsbereit die eigentlich so hippe Hollywood-Wirklichkeit ist, ne?
Da kommt ja gerade sowieso sehr viel zum Glück zutage, ne? Spätestens durch Times Up, aber natürlich auch durch Diversität, die jetzt versucht wird, da durchzubringen. Wir werden das weiter beobachten und du mit deinem Podcast Geschichten aus der Geschichte sicherlich auch. Ja, Markus, was war dein Thema der Woche?
Mein Thema der Woche war die Geschichte, dass der CEO von RTL, Stefan Schäfer, gehen muss. Das war für uns ein echter Paukenschlag. Auch bei Gruner und Jahr hat das viele überrascht und das, was ich da beobachte, ist, dass jetzt bei Gruner und Jahr, dem großen stolzen, dem großen ehemals stolzen Verlag, jetzt niemand mehr, also dass der Verlag jetzt nicht mehr in der Führung von RTL vertreten ist. Ja? Einige Stimmen sagen jetzt schon, wird gemunkelt, dass noch deutlich härtere Zeiten auf die Kolleginnen und Kollegen in Hamburg zukommen werden. Und jetzt eben fehlt die Repräsentation in der obersten Riege der Geschäftsführung. Schäfer war ja auch durchaus, ich habe ihn ein paar Mal getroffen und auch interviewt, ein sehr inhaltlich denkender Mensch, der durchaus von Ideen getrieben war. Das fehlt jetzt in der Führung und dass jetzt sozusagen der Endboss übernimmt, ja, Bertelsmann-Chef Thomas Rabe, das ist natürlich PR-technisch auch nicht anders zu verkaufen eigentlich als Demission von Schäfer und dass der Verlag das jetzt trotzdem versucht, ne? Er bleibt als Berater und alles ist gut und eigener Wunsch. Das ist ein netter Versuch, aber glauben kann ich das nicht wirklich.
Ich liebe immer diese Formulierung. Wir wünschen ihm für die Zukunft alles Gute. Weißt du, heißt so viel wie, halt's Maul, wir wollen dich nie wiedersehen. So,
ziemlich, ja.
Wie siehst du das, Richard, wo deine Themen der Woche ja auch im Grunde um große Fische gingen, die kleine schlucken und dadurch zu groß werden? Und damit meine ich jetzt nicht nur Elon Musk.
Ich muss ganz ehrlich sagen, was diese, vor allem dieses Thema angeht, bin ich völlig unbewandert. Ja. Mhm. Also wir kommen vielleicht später ja auch noch zu sprechen, aber ich schaue lineares Fernsehen seit, glaube ich, 12 Jahren nicht mehr. Mhm. Und deswegen muss ich ganz ehrlich sagen dazu, und ich versuche mir nur zu Sachen zu Wort zu melden, von denen ich was verstehe. Deswegen kann ich darüber eigentlich so gut wie gar nichts sagen.
Okay, das ist doch auch mal eine gute Haltung. Gut. Ja. Kannst du denn was sagen zu Sanna Marin? Das war die Meldung der Woche, die ich sehr, sehr schön fand, auch wenn sie natürlich eigentlich völlig überflüssig ist, wie ein Tweet von Elon Musk. Da wurde gestern ein kleines Video geleakt, wie sie ausgelassen tanzt. In sehr privater Natur. Und das finde ich das Spannende dabei, dass also jetzt konservative Stimmen aus Finnland sich melden und sagen, wir müssen einen Drogentest veranlassen. Die hat doch
sie hat
Drogen
dem Drogentest
genommen.
Auch schon zugestimmt.
Eigentlich. Hat sie schon zugestimmt?
Ja, hat sie zugestimmt, habe ich gerade gesehen in den Nachrichten.
Aber eins ist klar, dass diese Forderung nach einem Drogentest im Moment nichts anderes beweist, als dass die allermeisten Menschen nicht tanzen können. Wenn die davon ausgehen müssen, wenn man so schön und ausgelassen tanzt wie die tolle Sanna Marin, dann muss die doch Drogen genommen haben.
Ja, vor allen Dingen, wenn man erst 36 ist, so wie sie, ne? Dann kann das ja gar nicht anders gehen, als dass man, wenn man Ministerpräsidentin ist, Drogen genommen hat. Also ich finde das auch ziemlich albern.
Kannst du das einschätzen, Richard, wenn du als Historiker dich viel mit LandesführerInnen beschäftigt hast? Mit 36 Jahren, wenn man Spaß hat in der Freizeit, kann man dann ein Land ordentlich führen?
Also als Historiker kann ich da zu wenig sagen. Mir fehlen hier die Vergleichswerte als jemand, der ungefähr in dem Alter ist. Kann ich sagen, dass das absoluter Unsinn ist natürlich. Ja, also dass sich Leute über sowas aufregen. Und das, man muss das natürlich auch immer im Kontext betrachten, weil das Ganze ist ja lanciert worden, vor allem von aus einer Richtung kommen und gepusht worden, die ein großes Interesse dran hat, so ein bisschen in das Narrativ von Putin und so weiter zu spielen. Und wenn man so über dieses Narrativ nachdenken, so die Verderbtheit des Westens und all solche Dinge, und wir dürfen ja nicht vergessen, dass eines seiner Hauptargumente war, dass die gesamte Führung der Ukraine aus Drogensüchtigen besteht und so weiter. Also da besteht schon ein klarer Konnex zwischen dieser Argumentationslinie und der Art und Weise, wie das jetzt gepusht wird und versucht wird, hier über konservative Seite das Ganze auch größer zu machen, als es ist. Im Grunde ist ein Sturm im Wasserglas, der schlussendlich genauso ignoriert werden sollte, wie alle anderen Dinge, die eigentlich ganz offensichtlich nur darauf abzielen, jemanden aufgrund seines Alters irgendwie zu desavouieren und ihnen abzusprechen, dass sie in der Lage sind, ein Land zu führen.
Wäre auch ein schönes Thema für die neue Talkshow Hart aber fair, die jetzt eine neue Führung bekommt, auch durch einen Jungspund, der nimmt doch bestimmt Drogen. Oder?
Also ich meine, über Drogen und so weiter könnte man eigentlich eher auch einmal in den Medien ein bisschen differenzierter diskutieren, als man es grundsätzlich tut. Ich meine, vor allem, wenn immer so der erste Ansatz ist, ja, da muss jemand Drogen nehmen, dann insinuiert es ja auch schon, dass Drogenkonsum weit verbreitet ist. Ja. Und dann noch immer aber diese Front von konservativer Seite immer ist gegen Drogen und dass Drogen nur schlimm und all solche Dinge sind. Und diese Diskussion wird ja immer nur so geführt, als hat jemand Drogen genommen oder nicht und anderes und nie wirklich so, ja, was spricht dagegen, dass man gewisse Drogen einfach legalisiert?
Ja, frag mal Peter Turi, weißt du, wenn der die ganze Zeit sich Geschichten aus der Geschichte reinzieht, der ist total abhängig davon. Ich mache mir ein bisschen Sorgen. Aber wie gesagt, das ist auch noch eine schöne Meldung jetzt am Ende gewesen. Luis Klamroth heißt der junge Mann, 32. Und was heißt der junge Mann? Das ist ja nun kein Newcomer, ne? Der sich jetzt also über Jahre sehr gut profilieren konnte. Und jetzt also Frank Blassberg, der immerhin, ich glaube schon 63 Jahre alt ist, endlich Hart aber fair abgibt. Und jetzt geht es nur noch um Richard Hemmer. Wir nehmen dich jetzt ins Kreuzverhör, okay?
Ui, aha.
Unser Gast im Kreuzverhör.
Lieber Richard, wann wachst du morgens auf?
Meistens um 9 Uhr.
Was machst du dann als erstes?
Kaffee mit meiner gleich guten Hälfte.
Welches Medium nutzt du dann als erstes?
Twitter natürlich.
Welches Medium ist dann das letzte, das du nutzt, bevor dir die Augen zufallen?
Höchstwahrscheinlich auch Twitter.
Welche Medien sind für dich denn so zwischen Aufstehen und Schlafen gehen die wichtigsten?
Twitter habe ich schon genannt. ich habe einen Feedreader, ich weiß nicht, ob den Leute noch kennen,
ja.
Wo RSS-Feeds von allen möglichen Dingen reinfließen. Und was ich auch gern verwende, ist eine Webseite namens artsandlettersdaily.com, wo immer so 3-4 interessante, meistens Longform-Artikel und Buchbesprechungen und so weiter drin sind. Und das ist das, was ich eigentlich über den Tag meistens konsumiere.
Welches Medium ist bei dir zuletzt vom Schirm gerutscht?
Das lineare Fernsehen. Also und zuletzt mal vor ungefähr 12 Jahren. Ja. Also es ist, ich schaue so gut wie kein lineares Fernsehen mehr.
Dein schönstes Interneterlebnis?
Mein schönstes Interneterlebnis, wahrscheinlich als ich meine erste Domain gekauft habe, eben auch vor ungefähr 20 Jahren oder so, im stormgrass.com, seither auch mein Name überall ist.
Für 1 Euro, ne?
Für 1 Euro, nein, aber ich glaube, es waren 12 Euro, ungefähr so. Ich glaube, da hat sich nicht wahnsinnig viel verändert.
Ja, das ist doch mal eine Dividende hier.
So
sehr schlau angelegt.
Welche Werbung gefällt dir besonders, Richard?
Ich muss sagen, ich habe keine wahnsinnige Beziehung zur Werbung. Wenn ich drüber nachdenke, ja, mir fällt keine Werbung ein, die für mich einen wahnsinnigen Stellenwert hat. Die einzige Werbung, die mir einfällt, ist eine Fake-Werbung, die damals, glaube ich, von Mercedes gemacht worden ist, die von, glaube ich, Studenten gemacht worden ist, wo es darum geht, dass jemand Hitler nicht überfahren hätte, wenn er diesen Mercedes verwendet hätte. weil er automatisch stoppt, wenn jemand über die Straße springt. So ist die Richtung.
Wobei ich kenne die Werbung. Ich erinnere mich, dass der Mercedes hat ihn sogar überfahren in dieser Werbung. Und am Ende des Tages hieß es dann, dass er bei den nur bei echten Gefahren bremst, also bei echten Gefahren bremst. Genau, so ging die Geschichte. Es waren, glaube ich, Studenten der Filmhochschule Stuttgart, wenn ich das richtig erinnere, die das gemacht haben. Und da war auch so ein Disclaimer drunter, ne? Von wegen. Yeah. Ja, genau. Es ist keine echte Mercedes-Werbung.
Yeah. Okay, also wenn ich ein bisschen abgelenkt sein sollte während des Kreuzverhörs jetzt gleich, dann liegt es daran, dass ich das jetzt parallel sofort google.
Ja, das müssen alle Hörerinnen und Hörer nicht machen. Ich packe den Link in die Shownotes. Wir haben damals bei Turi 2 drüber gesprochen, ich erinnere mich dran.
Das gucke ich mir dann da an. Auf turi2.de klicke ich das an, ja?
Ja, bitte.
Super. Okay, ja, dann kann ich jetzt ja eifrig weiterfragen. Welche Werbung, auch wenn du behauptest, du würdest dich nicht dafür interessieren, obwohl du selber Werbung machst? Nämlich in deinem Podcast, neuerdings, aber darüber sprechen wir gleich. Welche Werbung nervt dich?
Kann ich auch nicht ganz spezifisch sagen, aber ich kann sagen, dass es mich nervt, wenn zum Beispiel auch bei Podcasts oder auch wenn ich dann tatsächlich einmal lineares Fernsehen schaue, wenn ich immer dieselbe Werbung sehe, also Werbeblöcke, die immer mit denselben Werbungen befüllt sind. Meistens passiert es, wenn ich mir die Oscar-Verleihung anschaue und da kommen dann so viele Werbeeinschaltungen dazwischen und es sind immer dieselben Werbungen. Und ansonsten kriege ich Werbung höchstens über Podcasts mit und dort finde ich sie natürlich alle wundervoll.
Welche Marke begeistert dich, Richard?
Muss ich sagen, es ist wahrscheinlich Mozilla, also der Hersteller des Firefox-Browsers und Thunderbird für E-Mails und grundsätzlich auch viele andere Dinge, die unser Leben im Internet besser machen und eben nicht gekoppelt an einen großen Konzern, sondern an ein Non-Profit-Unternehmen.
Was war dein Abi-Durchschnitt?
Ich komme ja aus Österreich und wir rechnen hier den Durchschnitt gar nicht aus. Ich weiß nicht einmal, was mein Matura-Durchschnitt war, weil das, wenn man in Österreich studieren will, irrelevant ist. Aber ich glaube, er war nicht wahnsinnig gut. Ja? Wahrscheinlich 2, sowas in die Richtung. Ich habe so ein paar Fächer gehabt, wo ich gerade so ein bisschen durchgeschrammt bin.
Womit hast du dein erstes Geld verdient?
Mein erstes Geld mit Arbeit in einer Fabrik, wo ich Dinge beschichtet habe. Also als klassischer Ferialjob, ich glaube ab 15 oder so.
Was hättest du früher über deinen heutigen Job, und damit meine ich nicht den des Historikers, sondern den des Podcasters, wissen wollen?
Ich kann es gar nicht genau sagen, weil der Job ja so neu ist. Auch für mich und grundsätzlich, also für alle, die das jetzt irgendwie hauptberuflich machen. Und ich habe nie das Gefühl, dass mir irgendwie Informationen gefehlt haben, beziehungsweise dass ich irgendwas nicht gewusst habe, was man wissen muss, weil ich mir den Job ja im Grunde mehr oder weniger selber gebastelt habe. Ja.
Die nächste Antwort ist eigentlich hinfällig. Welches war deine beste berufliche Entscheidung?
Naja, höchstwahrscheinlich, dass ich mich selbstständig gemacht habe mit diesem Podcast, ja.
Und was war der schlechteste Ratschlag, den du je erhalten hast?
Ich habe darüber nachgedacht, über diese Frage, und ich muss sagen, ich kann mich an keinen schlechten Ratschlag erinnern, den ich jemals erhalten habe. Vielleicht auch, weil ich selten irgendwie so klassische Ratschläge erhalten habe. Also finde ja so allgemein gültige Ratschläge, finde ich, stimmen meistens so 50-50 und deswegen verlasse ich mich auch selten drauf. Und ich glaube aber, ich habe nie wirklich einen schlechten Ratschlag erhalten.
Welches war die erste Demo, auf der du warst?
Wahrscheinlich eine dieser Demos gegen die schwarz-blaue Regierung in Österreich.
Wofür oder wogegen würdest du jederzeit auf die Straße gehen?
Ich würde, gibt es einige Dinge, aber wahrscheinlich wahrscheinlich für unsere es ist schwer zu sagen, weil es ist schwer zu sagen, weil ich, das Erste, was mir jetzt einfällt, ist zum Beispiel, sind unsere Freiheitsrechte. Nur dieser Begriff ist mittlerweile so schlecht eingefärbt.
Ja, wenn man heute für die Freiheit auf die Straße geht, dann kann das was anderes sein.
Freiheit halt ein Begriff ist, der einfach so völlig übernommen worden ist von Leuten, die nicht einmal wissen, was das bedeutet. Aber ich glaube, die letzte Demo, auf der ich tatsächlich war, als wir noch die zweite schwarz-blaue Regierung gehabt haben, wo es um die Ausweitung der, der Arbeitszeit gegangen ist auf 12 Stunden, also wie lange man arbeiten darf und so weiter. Hat eh nichts genützt dann schlussendlich, weil sie es trotzdem durchgeboxt haben. Aber solche Dinge, also quasi ja Einschränkung der Freiheitsrechte und Einschränkung des Arbeitsrechts und solche Dinge.
Schwarz, Rot, Grün, Gelb, welches ist deine politische Farbe?
Blau fehlt jetzt hier für den Österreicher.
Genau. Das ist. Genau. Aber braucht es eh nicht. also grundsätzlich bin ich ein Grüner, würde ich sagen, von der Tendenz her. Mittlerweile ein bisschen schwierig, wenn man sich die tatsächliche Politik anschaut, die gemacht wird von den Grünen in Österreich. Aber es gibt weniger Alternativen zu Grün in Österreich.
Bei welchem Thema hast du zuletzt deine Meinung geändert?
Ist auch schwierig, weil ich habe wenig so richtig festgefasste Meinungen, muss ich sagen. Also ich habe Grundprinzipien, aber ich wechsle meine Meinung zu Themen relativ oft, aber ohne, dass ich sie vorher wahnsinnig ausgedrückt hätte. Also ich lasse mich gern umstimmen von Dingen. Ich lese dann halt irgendwie mehr drüber und eigentlich wechsle ich ständig meine Meinung, aber nie bei wahnsinnig großen Dingen. Bei wahnsinnig wichtigen Dingen ist meine Meinung schon mittlerweile relativ festgefahren, glaube ich.
Was würdest du sofort ändern, wenn du es könntest auf der Welt, egal welches Thema?
Puh, was ich sofort ändern würde. Wahrscheinlich würde ich, also kommt darauf an, ob man es ändern kann, aber wahrscheinlich würde die tatsächliche Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau tatsächlich zu einer Gleichberechtigung machen. Ich weiß nicht, wie das funktionieren könnte, aber ich glaube, das ist ein grundsätzliches Thema, das, wenn das gelöst würde, dann wären wir auf einem guten Weg zu einer gerechteren Gesellschaft in unserer Welt.
Wir sind ja bei Turi 2 in den Podcast-Wochen und aus diesem Grund gibt es jetzt nicht unseren klassischen Fragebogen, den es an dieser Stelle sonst immer gibt, sondern unseren Audio-Fragebogen, der noch ganz knackfrisch ist. und zwar den es auch in der Turi 2 Edition 19 gibt, in denen du ein Protagonist bist. 10 kurze Fragen für gerne kurze Antworten, beziehungsweise auch zum Teil Sätze zum Beenden. Wenn ich an meine Kindheit denke, höre ich
den großen Schlüsselbund meiner Eltern. Aus irgendeinem Grund haben die immer einen Schlüsselbund gehabt, wo tausende Schlüssel dran waren. Und jedes Mal, wenn ich den gehört habe, ich wusste, ich komme heim. Und habe mich gefreut natürlich.
Meine Lieblingserinnerung ans gute alte Radio.
Meine Lieblingserinnerung ist wahrscheinlich, dass ich mit ungefähr 10 Jahren habe ich irgendwann zufälligerweise einmal in der Nacht so Talkradio gehört. Ja. Also in Österreich hat es so Talkradio gegeben, das dann oft auch so ab 11 oder ab 12 war. Und dann habe ich tatsächlich angefangen, damit wach zu bleiben, um dieses Talkradio zu hören. Hat man sogar Kaffee gemacht, damit die dann wach bleiben kann und Kaffee hören und Talkradio hören kann. Irgendwie war das für mich so die große, weite Welt, an der ich plötzlich teilnehmen habe können. Wenn ich mir das
und auch mit den spannenden Themen, ne?
Ja, für einen 10-Jährigen oder 11-Jährigen nicht verständlich wahrscheinlich, aber trotzdem irgendwie interessant.
Heute höre ich am liebsten Musik von?
So viel, aber derzeit, was ich eigentlich immer wieder rauf und runter höre, ist Steely Dan.
Ach, witzig. Ja. Der Historiker.
Podcasts höre ich am liebsten?
Beim Kochen tatsächlich.
Mein Podcast-Tipp?
Anna Faris ist unqualified. Kennt sie den?
Ich kenne
Anna Faris, die Anna Faris Schauspielerin und die macht auch so quasi so ein Gesprächspodcast mit ganz vielen unterschiedlichen bekannten, manchmal nicht so bekannten Leuten aus Hollywood und es ist immer sehr lustig. Also es ist so ein bisschen Comedy-Talk und macht sie schon ewig und ich finde es immer ganz lustig, weil es so ein bisschen ein Einblick ist hinter die Kulissen.
Der nächste Link für unsere Shownotes an dieser Stelle schon mal. Mhm. Nächste Geschichte ist, ich hasse es, wenn im Podcast.
Es gibt wenig Dinge, die ich wirklich hasse, aber was mir ein bisschen nervt bei Podcasts ist, wenn sie aufgeteilt sind in Staffeln. Also ich meine, hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass wir keine Staffeln machen und wir es gewöhnt sind, einfach jede Woche eine Folge rauszuhauen. Aber wenn ich einen Podcast höre, dann will ich ihn einfach jede Woche hören. Und ich möchte keine Staffeln, ich möchte keine Sommerpausen und solche Dinge. Aber ich weiß, es ist viel verlangt, weil es ist anstrengend, einen Podcast zu machen.
Darüber, wie ihr das schafft, reden wir auch noch. Das ist mein Lieblingsgeräusch.
Wahrscheinlich, weil ich so gewöhnt bin dran, Twitter-Notifications. Also die Twitter-Notification, wenn ich, wenn mich jemand angeschrieben hat, zum
Mach
Beispiel.
Mach mal
ist
nach.
So ein bisschen auch. Kannst du nicht wirklich nachmachen, weil das, also ich, was ich meistens höre, ist das von TweetDeck. Und das ist so ein komisches Rauschen. So ein kleines. Ich kann es gar nicht so.
Ist das nicht
nachmachen.
Dieses ist das nicht so?
Das ist so. Nein, es ist ein bisschen so.
Nee,
so
es ist ein bisschen anders. Auf TweetDeck ja, ist es anders, ja, genau.
Ja. Ja. Am Telefon höre ich es nie, weil mein Telefon immer leise geschalten ist.
Dieses Geräusch mag ich gar nicht.
Etwas, was man jetzt zum Glück nicht hört, aber oft bei Podcast-Aufnahmen von, also wenn wir eine Folge aufnehmen, und zwar das Surren der Lüftung meines Computers, wenn es zu heiß ist.
Ja,
sehr gut.
Weil es ist schwierig rauszufiltern. Es ist gar nicht so kühl. Also es ist jetzt relativ warm und ich warte jeden Moment darauf, dass die Lüftung anspringt. Aber ja, das stört mich immer sehr.
Ja. Ich hätte gern die Stimme von?
Kathleen Turner in Californication.
Ach, cool.
Diese Musik soll auf meiner Beerdigung laufen, beziehungsweise nicht laufen?
nicht laufen soll natürlich My Heart Will Go On von Celine Dion. Und laufen ist, ich glaube, ich hätte es am liebsten, mein kleiner Bruder ist Musiker. Und er hat mir, als zu meinem 40. Geburtstag hat er mir, als ich so eine kleine Feier gemacht habe, hat er mir so ein Medley vorgespielt, das er zusammengestellt hat aus unterschiedlichen Songs, die irgendwie eine Bedeutung für mich haben. Und ich glaube, sowas hätte ich am liebsten bei meinem Begräbnis.
Alles klar. Wir werden uns das merken, falls wir das mal brauchen. Dann geben wir das Medley weiter. Oder wie war die Frage gemeint, Chef? Wir haben noch 7 Sätze zu beenden. Erster Satz. Beste Gute-Nacht-Geschichte ever ist?
Ich habe keine Ahnung. Ich hab, selbst, also wenn ich jetzt nachdenke, mir fällt gar keine Gute-Nacht-Geschichte ein.
Ah, okay. Als Taxifahrer arbeitende Historiker sind?
Ein Klischee.
Mein Lieblingsdespot ist?
Wahrscheinlich eine ganze Reihe an unterschiedlichen spätrömischen Kaisern. Da war fast jeder ein Despot.
Genau, das waren auch immer so schöne Bilder, ne? Da war schön was drauf los. Über Hitler weiß ja kaum jemand das.
Ich glaube, mittlerweile gibt es so gut wie nichts, was Leute nicht über Hitler wissen. Also bei den ungefähr 500 Büchern, die jedes Jahr noch über die NS-Zeit veröffentlicht werden, ist da, glaube ich, schon alles gesagt.
Genau, und dann noch jeder dritte Spiegeltitel. Ja.
Mit einer Zeitmaschine würde ich?
Vorsichtig umgehen.
Der Satz, früher war alles besser, ist?
Falsch.
Aus der Vergangenheit kann man für die Zukunft lernen, dass?
Dass man Geschichte lernen soll.
Interessant. Ich danke dir. Das ging flott und war sehr informativ. Und jetzt können wir ein bisschen tiefer tauchen.
Schatz, wir müssen reden. Der kurze Deep Dive.
Finde ich total tröstlich, dass du meinst, früher war alles besser, ist Quatsch, der Satz. Darüber sprechen wir gleich. Aber vorher muss ich dich fragen, Richard, denn wir lesen in der Turi 2 Edition 19, die jetzt ja am 12. Oktober erscheint, dass du am allerliebsten im Bett liegend arbeitest. Wo liegst du gerade?
Jetzt muss ich leider sitzen, weil ich muss ja in mein Mikro sprechen und das ist nicht am Bett befestigt.
Und weil es keine Arbeit ist, musst du sagen, charmant, oder? Da warst du allen Grund, dich zurückzulehnen, lieber Richard. Euer Podcast ist so gut und so wahnsinnig erfolgreich. Was meinst du, was ist das Geheimnis eures Erfolges? Ist es die Qualität oder hattet ihr einfach die Gnade der früheren Geburt? Die ersten sind ja immer die dann sehr bekannt werden, ne? Also unter Podcasts, ja. Die Lage der Nation. Oder Neil Armstrong, den wir alle kennen. Oder Wiebke Bruns. Oder Alexander Klaws.
Also ich glaube, es sind mehrere Dinge. Natürlich, dass die Tatsache, dass wir 2015 schon angefangen haben damit, ist ein großer Teil. Und dann das, was ich vorhin schon angesprochen habe, mit der Regelmäßigkeit. Und wahrscheinlich auch, dass wir also nicht nur regelmäßig veröffentlichen, sondern dass wir all diese Dinge, die wir jetzt im Podcast haben, dass wir die mehr oder weniger von Anfang an gemacht haben. Und wenig verändert haben an einem Konzept, am Gesamtkonzept. Und natürlich würde ich sagen, arbeiten wir die Dinge natürlich auch so auf, dass es relativ interessant ist zuzuhören und versuchen das ja auch irgendwie interessant rüberzubringen. Und hier eben auch Themen, von denen Leute nicht erwarten würden, dass sie interessant sind, interessant zu verpacken. Und ich glaube, das ist schon ein bisschen was, was uns unterscheidet von klassischen Geschichtspodcasts, die oft einmal so eine Überblicksgeschichte machen und so die Dinge bearbeiten, von denen die Leute eigentlich schon gehört haben. Und einfach, ich würde jetzt nicht sagen, dass das schlechter ist, aber es ist einfach eine andere Art und Weise, Geschichte zu erzählen. Und ich glaube, unser Zugang hier ist, zumindest damals, als wir es angefangen haben, war es relativ außergewöhnlich und haben wir nie verändert. Und ich glaube, deswegen funktioniert es noch immer sehr gut.
Es ist natürlich auch ganz schlau angelegt, ne? Weil euer Thema zeitlos ist, wie so eine Backshow im Fernsehen. Oder? Also man kann sich das ja immer wieder anhören. Man kann jetzt, wenn man auf einmal die 363. Folge hört und das gut findet, sagen, ach komm, ziehe ich mir nochmal die anderen 362 Folgen rein, ohne dass man das Gefühl hat, man ist zu spät dran.
Ja, na natürlich. Das ist, es ist ein bisschen was, was auch so wie viel in unserem Podcast entstanden ist, während wir es gemacht haben. Wir haben nicht spezifisch gesagt, wir möchten das Ganze so super zeitlos machen, aber es ist ja auch so, dass wir wenig Themen machen, die irgendwie gebunden sind an irgendwas Tagesaktuelles oder Wochenaktuelles. Ist auch eben nicht unser Ansatz und ist eben auch der Tatsache geschuldet, dass wir eben keine große Redaktion oder sonst wie im Rücken haben, die uns dann, wenn irgendwo auf der Welt was passiert, innerhalb kürzester Zeit die Sachen so zusammenstellen können, dass wir dann zwei Tage später eine Folge raushauen können über den historischen Bezug zu diesen Entwicklungen. Und das hat sich eben als Vorteil erwiesen, weil jetzt können die Leute im Grunde unseren gesamten Katalog durchhören, ohne irgendwie und halt brauchen nicht irgendwie einen Bezug zu dem, was wir gerade besprechen oder so in die Richtung.
Nimm uns mal ein bisschen mit in den Prozess. Wie wählt ihr, wie sucht ihr eure Themen aus?
Ich würde jetzt nicht sagen random, aber ziemlich random. Also tatsächlich so, was uns interessiert, was uns unterkommen ist, was wir kriegen ja viele Hinweise auch von unseren Hörerinnen und Hörern und deswegen, für mich ist es tatsächlich immer so ein bisschen Tagesverfassung, was mich gerade freut und wo ich immer denke, ja, darüber möchte ich jetzt was machen. Natürlich auch wägen wir mittlerweile schon ein bisschen ab, was kommt jetzt gerade gut und beziehungsweise was wird jetzt gerade nicht gut kommen, weil wir ja auch unseren Podcast so ein bisschen als Escape, als so Eskapismus für die Leute sehen und viele Leute schreiben uns auch, dass das für sie einfach eine Ablenkung von all den Dingen ist, die gerade auf der Welt passieren. Und deswegen versuche ich schon auch bei den Themen, die ich mir auswähle, und ich kann da natürlich nicht für den Daniel sprechen, weil wir das sehr unabhängig voneinander machen, ich versuche bei meinen schon auch so eine gewisse Sensibilität an den Tag zu legen, was das angeht.
Welche Themen laufen denn besonders gut, gerade wenn du sagst Eskapismus? Welche Themen eignen sich da im Moment?
Ja. Also was immer gut funktioniert, sind Expeditionen und hier vor allem Expeditionen, die schiefgehen. Mhm. Da ist natürlich dann, da ist immer so, da ist die weite Welt drin, dann haben wir so dieses Fernweh der Leute wird da bedient und gleichzeitig auch so dieser Schicksalsaspekt, ja, dass Leute Großes vorhaben und dann scheitern sie manchmal an nur kleinen Dingen, manchmal auch an größeren und ich glaube, das berührt die Leute einfach. Also ich glaube auch solche, bitte?
Laufen solche Folgen denn besser in Österreich oder in Deutschland? Ist das nicht eher so der Piefke, der sich daran freut, wenn jemand anderes scheitert? Oder ist Schadenfreude international?
Nein. Also kann ich gar nicht bewerten, weil ich schaue gar nicht auf die Unterschiede in der Art und Weise, wie unsere Folgen in Österreich oder in Deutschland rezipiert werden.
Sehr gut. Ja.
Aber auf die Reichweite grundsätzlich schaut ihr schon, auch dadurch, dass ihr jetzt ja inzwischen nicht mehr nur Hobby-Podcaster seid, sondern auch an der Profi-Vermarktung dranhängt, da wird das schon wichtiger, auf die Reichweite zu gucken. Steigt da auch der Druck abzuliefern sozusagen?
Ja, wie soll ich sagen, wir haben uns seit 7 Jahren gegenseitig schon immer Druck gemacht. Also seit wir das Ganze angefangen haben und gesagt haben, wir wollen jede Woche eine Folge raushauen, und wenn ich sage, wir haben uns gegenseitig Druck gemacht, dann eher so, dass ich weiß, dass damals, bevor wir damit Geld verdient haben, dass der Daniel einfach wahnsinnig enttäuscht wäre, wenn ich jetzt keine Folge vorbereite für diese Woche, in der ich dran wäre mit meiner Folge. Und deswegen, es ist kein großer Unterschied eigentlich von der Art und Weise, wie wir jetzt rangehen. Wir haben das schon immer so gesehen, dass das was ist, das wir ernsthaft betreiben, auch wenn wir noch kein Geld damit verdienen oder auch gar nicht daran gedacht haben, Geld damit zu verdienen. Und einfach wir eine gewisse intrinsische Motivation haben, dieses Werkel, das wir gestartet haben, gut weiterzuführen. Und jetzt ist es halt so, dass wir das so weiterführen, nur mit dem Bonus, dass wir dafür halt auch bezahlt werden.
Jetzt sind wir ja in der Gegenwart, ne? Wenn die Mehrzahl der Hörerinnen und Hörer das hören, was wir jetzt hier gerade aufzeichnen und besprechen, dann ist unser digitales Zusammentreffen schon wieder Geschichte. Wann fängt für euch bei Geschichten aus der Geschichte denn die Geschichte an, die für euch relevant ist?
Also es gibt so eine Grundregel jetzt einfach, was die Jahre angeht, und ich sage immer so, was ungefähr 20 Jahre her ist, da kann man sagen, das ist Geschichte, was aber nicht tatsächlich mit der eigentlichen Dauer zusammenhängt, sondern mehr damit, dass es wahrscheinlich ist, dass innerhalb dieses Zeitraums die Dinge historisch aufgearbeitet wurden. Also man muss ja unterscheiden zwischen Vergangenheit und Geschichte. Vergangenheit ist nicht gleichzeitig Geschichte, sondern Geschichte ist das, wie die Vergangenheit eingeordnet wurde. Und wenn 20 Jahre vergangen sind nach irgendeinem Event oder sonst wie, dann kann man davon ausgehen, dass es mittlerweile historisch entsprechend aufgearbeitet worden ist.
Das heißt, die RBB-Affäre, die uns in diesem Sommer bewegt, und die Überlegung nach einer grundlegenden Reform der ARD, die werden dann für euch in den 2040ern irgendwann relevant werden?
Ja, ich meine, man muss dazu auch sagen, dass so lange Zeiträume natürlich auch helfen dabei, die Relevanz einer solchen Sache einzuordnen. Ja. Also wir werden schauen, ob es in 20 Jahren noch so ist, dass man sagt, ja, darüber müssen wir jetzt eine Folge machen.
Wenn ihr mal etwas Medienhistorisches machen solltet, kann ich euch als Gast oder als Berater oder als beides unseren Chef Peter Turi ganz wärmstens ans Herz legen. Der der kann zu allem was sagen.
Sehr gut. Notiert.
Ja, aber das Schöne ist ja, ihr seid zum Beispiel zwei Männer, die nicht immer zu allem was sagen, du und Daniel. Es gibt ja sehr viele Podcasts mit zwei Männern, das dann so Laber-Podcasts sind, in denen man sich gegenseitig irre schlau und witzig findet. Ihr seid ja eher so die Anti-Stars, oder? Wenn ich das sagen darf. Ist das so ein bisschen euer Unique Selling Point, eure Zurückhaltung, um euch abzugrenzen von anderen Podcasts? Oder ist das unfreiwillig?
Es ist nicht geplant, sagen wir so. Also wir haben halt schon immer den Fokus auf die Geschichten gelegt. Es ist ja auch nicht so, dass wir völlig ohne Meinung sind oder ohne Haltung. Und ich glaube, wer uns regelmäßig hört, der kennt unsere Haltung zu Themen. Ja. Aber von meiner Warte aus, ich finde es nicht nötig, meine Meinung überall hinzuzufügen. Ja. Es gibt genug Leute, die das machen, und wie ich vorhin auch schon gesagt habe, bei vielen Dingen weiß ich nicht einmal ganz genau, was meine Meinung ist. Und bevor ich das nicht weiß, möchte ich es auch nicht in die Welt posaunen.
Ja, ihr missioniert ja im Grunde nicht. Man kann ja Geschichte so oder so erzählen. Das ist sehr angenehm bei euch. Auch angenehm finde ich, dass es kein Battle zwischen euch beiden ist, wer mehr weiß. Ne? Also ich merke, es fällt richtig auf, finde ich, dass ihr auch gegenseitig zugebt, wenn das für den anderen neu ist, obwohl ihr ja beide Historiker seid.
Ja, yeah. Ist auch immer Teil gewesen. Also ich muss dazu auch sagen, dass Geschichte ist ein weites Feld. Ja. Das ist ungefähr so, wie wenn man sagt, ja, das Mittelalter. Das Mittelalter sind 1000 Jahre. Ja. Und so ist es halt auch mit der Geschichtsforschung. Und es gibt keinen Historiker oder keine Historikerin, die alles wissen. Natürlich, ein gewisses Basiswissen und so weiter wird vorausgesetzt oder erhofft man zumindest, aber viele sind so spezialisiert, dass sie zwar alles über ihr eigenes Thema wissen, aber so gut wie gar nichts über anderes. Und da ist es, finde ich, soll es normalisiert werden, dass man auch sagt, davon habe ich keine Ahnung.
Ja. Ich zitiere jetzt schon mal aus der Edition 19 von Turi 2, die mir hier glücklicherweise schon vorliegt. In der wird über euch zu lesen sein, Zitat: Der Podcast lebt von der Spannung zwischen dem stets gut vorbereiteten, etwas schbröden deutschen Messner und dem locker parlierenden Österreicher Hämmer. Ich hoffe, das ist richtig. Ist dein leichter Wiener Schmäh Teil eures Erfolgs? Ich kann nur ganz klar sagen, ja. Findest du das auch?
Auch nicht gewollt. Also ich muss dazu sagen, dass sie tatsächlich in der Art und Weise, wie wir den Podcast machen, dass sie mich nicht wahnsinnig verstelle oder auch nicht versuche, irgendwie auf die eine oder andere Art und Weise rüberzukommen. Ich habe einen gewissen Humor, der Daniel hat einen gewissen Humor, und ich glaube, wir ergänzen uns sehr gut dabei. Eine kleine Anmerkung, ich bin auch sehr gut vorbereitet auf meine Folgen. Das ist nicht nur der Deutsche. Aber vielleicht klingt es so, als würde ich einfach so dahin parlieren. Aber ich habe Aufzeichnungen.
Ja. Das ist ja die große Kunst, mein Lieber.
Hilft der Wiener Schmäh eigentlich dabei, Erfolg bei Frauen zu haben?
Ich habe keine Ahnung. Ich bin mit meiner Partnerin seit 13 Jahren jetzt zusammen und ich glaube, es war also nicht lange der Wiener Schmäh. Vor allem, weil ich nicht einmal aus Wien komme, sondern ursprünglich aus Vorarlberg. Also es hat damit wenig zu tun.
Ja, Moment, wie geht denn der Satz jetzt weiter? Und deshalb ist dir das egal, Erfolg bei Frauen zu haben oder was?
Na, es ist nichts, worüber ich immer Gedanken mache.
Es ist nicht seine versorgt, Priorität ja? gerade.
Ich muss, glaube ich, mal dahin ziehen in den Vorarlberg. Hier in Berlin halten die Männer das völlig anders.
In der Turi 2 Edition, da erzählt ihr von den Anfängen eures Podcasts, die ja sehr spontan waren, um nicht zu sagen planlos. Nach dem Motto, wenn es keinen Plan gibt, dann kann man auch nicht scheitern?
Ja, also ich muss auch dazu sagen, als wir das angefangen haben, wir haben keine Vorstellung davon gehabt, wie groß das wird, beziehungsweise wir haben auch uns gar nicht überlegt, wie groß wir das ganze Ding haben wollen. Ja. Also Daniel ist an mich herangetreten und hat diese Idee gehabt und er hat ja früher schon Podcasts gemacht und hat gesagt, ich möchte gern ein bisschen mein Geschichtestudium weiterhin verwenden, wenn man so will, und einfach einmal in der Woche eine kurze Folge machen, die ist schnell vorbereitet. Wir machen ja nur 15, 20 Minuten, so in die Richtung. Und daraus ist natürlich mehr worden und es ist größer worden. Und mit mehr Arbeit sind aber halt auch mehr Hörerinnen und Hörer dazukommen. Und das sorgt natürlich dann auch dafür, dass es recht erfolgreich wird. Ja.
Ihr habt ja jetzt auch eine Vermarktung, ihr habt Werbung, die ihr selbst sprecht. Spätestens da muss man ja dann regelmäßig auch miteinander Entscheidungen treffen, ne? Welcher Partner passt, welcher Partner passt nicht. Wie geht ihr beide, Daniel und du, damit um, wenn ihr Meinungsverschiedenheiten habt?
So wie es alle vernünftigen Leute machen, wir sprechen drüber. Und kommen dann am Schluss zu einer Lösung, die meistens daraus besteht, dass wir, wenn Zweifel besteht, von einem von uns beiden, dass wir dann den Kunden einfach nicht machen. Also ich habe kein Interesse daran, den Daniel von was zu überzeugen, von was er nicht völlig überzeugt ist.
Du hast eben gerade schon gesagt, dass ihr so eine Sehnsucht der Rezipienten nach Beständigkeit bedient. Wie macht ihr das denn rein organisatorisch, keine einzige Folge auszulassen? Ihr könntet ja rein theoretisch auch mal 4 Podcasts vorbereiten, vorproduzieren und schön nach Teneriffa düsen.
Also so haben wir es früher auch gemacht, also als die Folgen noch so ein bisschen kürzer waren und auch, wie soll ich sagen, unser Anspruch ein bisschen an anderer war. Jetzt mit mehr Hörerschaft ist natürlich anders, aber ja, früher haben wir 2, 3, 4 Folgen teilweise am Stück aufgenommen. Mittlerweile ist die Vorbereitungszeit für eine Folge so lang und wir haben eben aufgrund unseres Anspruchs wollen wir halt mehr Dinge lesen und wir wollen uns länger vorbereiten auf Folge. Da können wir das gar nicht hintereinander aufnehmen so schnell, aber meistens ist es so, dass wir schon schaffen, zumindest eine Folge früher aufzunehmen als sonst, dann haben wir ein gewisses Fenster und der Daniel ist da sowieso recht schmerzbefreit, er nimmt sein Equipment dann halt mit, wenn er unterwegs ist und nimmt dann von irgendwo her auf. Das letzte Mal vor ein paar Folgen hat er, als er im Urlaub war, im Auto aufgenommen, weil er keinen anderen Ort gefunden hat, wo es ruhig ist und er gutes Internet hat.
Ja, also Auto kann ich auch wirklich nur empfehlen als guten Ort, um Sprachaufnahmen zu machen.
Aber nicht während der Fahrt, bitte. Nein. 7 Jahre in den Medien sind ja eine ewige Zeit. Ne? Das ist so wie so eine Zeitrechnung im Mittelalter. 1 Jahr Medien sind 1000 Jahre im Mittelalter. Gab es zwischendrin mal Ideen, den Podcast neu zu erfinden, was ganz anders zu machen oder aufzuhören?
Nein. Also das kann ich ganz dezidiert sagen, haben wir nie drüber nachgedacht. Also wir denken natürlich schon immer drüber nach, ist es sinnvoll, gewisse Dinge zusätzlich zu machen oder anzupassen, so in die Richtung. Und das haben wir ja auch gemacht. Also wir haben jetzt seit ein paar Monaten, machen wir den Feed-Gag, das ist quasi unsere Feedback-Folge ist, die einmal im Monat erscheint, wo wir ein bisschen mehr eingehen können auf das Feedback, das wir von unseren Hörerinnen und Hörern erhalten. Weil wir wollen ja am Anfang einer jeden Folge, wo wir ein bisschen Feedback erzählen, das wir gekriegt haben zur vorherigen Folge, wollen wir nicht zu viel erzählen, damit die Leute sich nicht ewig warten müssen, bis die eigentliche Geschichte beginnt. Und deswegen haben wir dieses neue Format, das wir einmal im Monat machen. Aber ansonsten sind wir eigentlich sehr zufrieden mit der Art und Weise, wie es mittlerweile ist. Und übers Aufhören haben wir tatsächlich nie nachgedacht.
Und weiter, höher, schneller ist euer Ding definitiv nicht, ne? Keine Expansion oder jetzt so eine Art Spin-off-Podcast, die 100 brutalsten Heeresführer oder halt eben Hitler privat?
Na, ich glaube, das ist nicht nötig. Also natürlich, wir sind relativ offen, was irgendwie so ein bisschen Outbranchen angeht, haben auch schon ein oder andere Sachen gemacht und arbeiten jetzt auch an einem Buch. Aber ansonsten wollen wir uns in erster Linie auf unser Kerngeschäft konzentrieren und das ist, dass wir einfach einmal in der Woche Erfolge abliefern.
Mhm. Historiker sind sich nicht immer ganz einig. Wie geht ihr mit fachlicher Kritik um?
Ich würde sagen, nicht schlecht. Also,
das finde ich danke, sehr nächste Frage.
Ja. Nein, ich meine, es ist natürlich, wir leben ja auch in unserem Podcast so eine gewisse Fehlerkultur. Also wir sind, das merkt man dann auch immer am Anfang einer Folge, wenn wir darüber sprechen, was wir falsch gemacht haben, was wir falsch gesagt haben, was nicht ganz korrekt war. Und natürlich, also ich freue mich immer darüber, wenn wir aus Fachkreisen dann entsprechendes Feedback kriegen und wenn das Kritik ist an bestimmten Dingen, dann ist es meistens Kritik, die sehr spezifisch ist und wo ich auch nicht so tun muss, als hätte ich, also wo ich mich nicht irgendwie rausreden muss oder so, sondern kann ich einfach zugeben, ja, das war ein Fehler und das wird in der nächsten Folge entsprechend korrigiert.
Aber manchmal ist es ja unter Wissenschaftlern so, dass gerade die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich bemühen, ein Thema populär zu machen, sich in der eigentlichen Wissenschaftscommunity, ja, ich will nicht sagen unmöglich machen, aber oft keine Freunde. Erlebt ihr das auch?
Das kann ich gar nicht sagen. Ich muss sagen, ich habe ja nie wirklich in der Forschung gearbeitet. Das heißt, ich habe nicht so wahnsinnig viel Kontakt mit Historikern und Historikern, die tatsächlich in der Forschung arbeiten momentan. Ich bin mir gar nicht sicher, wie wir wahrgenommen werden in der Community. Einige Historikerinnen und Historiker, die mit uns in Kontakt sind, die gibt es und das ist positiv. Ja? Also die finden es gut, was wir machen. Aber wie gesagt, das ist ja auch keine homogene Masse. Ja. Da gibt es ja auch viele, viele unterschiedliche und manche mögen uns vielleicht aus gewissen Gründen nicht, aber das ist okay. Es ist ja kein Popularitätscontest hier.
Habt ihr Vorbilder?
Was Podcasten angeht?
Natürlich.
Nein. Also, tatsächlich ist, also ich höre wahrscheinlich auch relativ wenig Podcasts im Vergleich zu anderen. Man würde wahrscheinlich erwarten, dass ich die ganze Zeit Podcasts höre. Der Daniel ist jemand, der tatsächlich ständig Podcasts hört und mein Medienkonsum ist ein bisschen, also ich lese dann auch hin und wieder gern Sachen, die nicht direkt mit unserem Podcast zu tun haben und schaue halt eben auch gern Filme und Serien und solche Dinge und ja.
Was treibt euch denn an? Narzissmus, wie so bei sehr vielen Kollegen, wohl eher nicht, oder? Ist es Ruhm, die Rente sichern oder ist es tatsächlich Gutes tun, die Menschen klüger zu machen?
Also ja, Gutes zu tun. Ich glaube halt, dass wir beide mit der Ausbildung, die wir gemacht haben und mit den Interessen, die wir haben und den Fähigkeiten, die wir jetzt haben, so einen Podcast zu machen, dass wir schon den Leuten helfen können dabei, die Welt, in der wir leben, ein bisschen besser zu verstehen. Also und da nicht einmal nur die Leute, sondern es hilft auch mir. Also jede Folge, die ich mache, wo ich solche Dinge lerne, ist für mich auch oft so einfach so ein Aha-Moment. Ja. Und das ist so ein bisschen dieser Antrieb für mich. Ich habe nicht dieses hehre Ziel, dass ich jetzt die Welt wahnsinnig verbessern will und ich bin mir auch nicht sicher, ob wir das tatsächlich tun, aber zumindest in unserer Welt, die doch sehr komplex ist, einfach einerseits die Leute darauf hinzuweisen, dass unsere Welt tatsächlich eine sehr komplexe Welt ist und dass es keine einfache Antworten auf komplizierte Fragen gibt, sondern meistens eher komplizierte Antworten auf einfache Fragen. Und das ist für mich so der Impetus. Natürlich ist es auch gut, dass wir jetzt entsprechend damit ein Geld verdienen und vielleicht das auch bis ans Ende unserer Tage machen können, ja.
Dann bitte ich ganz am Ende nochmal auf eine ganz einfache Antwort, auf eine einfache Frage. Welchen Wunsch, lieber Richard, möchtest du dir unbedingt noch erfüllen?
Mehr von der Welt zu sehen.
Welche Überschrift soll irgendwann in ganz ferner Zukunft mal über deinem Nachruf bei Turi 2 stehen?
Es war sehr schön, es hat uns sehr gefreut.
Sehr schön. Es war sehr, sehr schön mit dir hier gerade, Richard Emmer. Es hat uns sehr gefreut. Das kann ich jetzt schon sagen. Großartig. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg weiterhin. Ich muss euch das überhaupt nicht wünschen. Ihr habt einen irrsinnig erfolgreichen Podcast und ich freue mich darüber, weil dieser Erfolg euch so zusteht. Es war eine große Freude. Ich finde, ein sehr schöner Auftakt für unsere Podcast-Wochen hier, lieber Markus.
Geht's weiter.
Erzähl mal, wer nächste Woche hier ist.
Und zwar in der kommenden Woche, da weiten wir diesen Schwerpunkt noch ein bisschen aus. Dann geht es nämlich noch mehr als heute ums Geldverdienen mit Podcasts. Sebastian Esser wird dann unser Gast sein. Er ist der Gründer der Krautreporter und bietet mit Steady auch ein Tool an, um bei der Community Beiträge einzusammeln. Und um die Details geht es dann hier in einer Woche an dieser Stelle.
Und dann fasst du dir ein Herz, Richard, und hörst einfach auch mal einen Podcast. Nicht alles nur selber klar machen. Gut. Herzliche Grüße an Daniel. Mach's ganz gut.
Mach ich. Auch ihr.
Und pass gut auf dich auf. Bis dann, du. Ciao. Tschüss. Tschüss.
Ciao.
Turi 2 Clubraum. Der Live-Podcast über Medien, Wirtschaft und Politik. Jeden Freitag um 12.
Die Turi 2 Podcast-Wochen. Alles über Podcasts. Für Kommunikationsprofis. Präsentiert von 7One Audio. Podstars bei OMR. Und Zeit Online. Online unter turi2.de/podcastwochen.